SWR 2 Leben.
In der Zeit vor der Geburt meiner Mutter träumte meine Großmutter immer wieder von Dingen, die ihr aus der Hand rutschten. Von Gefäßen, die hinunterfielen. Oder von Fischen, die ihr bei dem Versuch, sie zu fangen, entglitten. Sie deutete den Traum als Zeichen, dass das Kind, wie zuvor schon ein anderes, nicht lange leben werde. Meine Mutter wurde 1948 in Nordkorea geboren. Kurz vor dem Ausbruch des Koreakriegs floh sie mit ihrer Familie aus der Provinz Pyongan in den Süden. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Meine koreanische Familie habe ich als Kind nur selten gesehen. Zweimal besuchte uns meine Großmutter in Deutschland und alle 4 Jahre sind wir in den Sommerferien nach Südkorea geflogen.
Hereinspaziert.
Guten Tag, wir haben uns lange nicht gesehen.
Es ist kalt draußen, oder?
Die Frisur steht Ihnen gut.
Wirklich? Letztes Jahr hatte ich noch lange Haare.
Es sieht echt gut aus.
Dankeschön.
Meine Großmutter starb im Alter von 90 Jahren. Sie wurde auf einem Friedhof für heimatvertriebene Nordkoreaner in der südkoreanischen Grenzstadt Patsu begraben. 2016 habe ich in dieser Stadt einen Film über das Leben an der Grenze gedreht und dabei Frau Beck aus Nordkorea kennengelernt.
Ich stamme aus der Provinz Nordhamgyong. Die Stadt, in der ich gelebt habe, hieß Chunsin. Als ich Nordkorea verließ, hatte ich keine besonderen Erwartungen. Ich dachte nicht, dass das Leben in einem anderen Land besser sei, da mir durch die nordkoreanische Propaganda ein ganz anderes Bild vermittelt worden war. Ich wollte einfach Geld verdienen, deshalb bin ich weggegangen. Ich war verheiratet. Mein Mann war Lokomotivführer. Sicherheitsbeamte, Soldaten, Lokomotivführer, diese Berufsgruppen haben in Nordkorea gute Lebensbedingungen. Ich musste nicht hungern. Aber man braucht ja auch Geld zum Leben.
Meine Großmutter wuchs als älteste Tochter eines Großgrundbesitzers an der Grenze zu China auf. Das Tor zu ihrem Hof soll so groß gewesen sein, dass man mit dem Pferd hineinreiten konnte und die Familie so reich, dass die Rinderhälften von der Decke hingen. Als erste Frau ihres Dorfes erhielt meine Großmutter eine höhere Schulbildung, wurde aber noch vor ihrem Abschluss mit einem Fabrikantensohn aus Xinuizhou verheiratet, meinem Großvater. Mein Großvater war Einzelkind und wurde in seiner Familie sehr verwöhnt. Es wird erzählt, dass er während seiner Studienzeit in Seoul nie ein Hemd zweimal getragen habe. Als zukünftiger Erbe einer Fabrik war mein Großvater kein Anhänger der kommunistischen Ideen, die sich nach der Befreiung von den japanischen Kolonialherren in ganz Korea verbreiteten. Leichtfertig zertrat er ein Bild Kim Il-sungs, das in seinem Büro aufgehängt worden war. Er wurde festgenommen. 1948 gelang ihm die Flucht in den Süden.
Frau Beck hatte Nordkorea 1997 in Richtung China verlassen. Wie viele nordkoreanische Flüchtlinge geriet sie gleich nach ihrer Ankunft in die Fänge von Menschenhändlern. Sie wurde als Arbeitskraft an einen Kräuterhändler verkauft. Tag für Tag musste sie in den Bergen Heilkräuter sammeln. Bis ihr erneut die Flucht gelang. Im chinesischen Yangtze, einer Stadt, die überwiegend von ethnischen Koreanern bewohnt wird, fand sie Schutz in einer Kirchengemeinde, die von einem kanadischen Pfarrer geleitet wurde. Er half ihr, einen kleinen Laden zu eröffnen.
Wenn man illegal in China lebt, wird man immer wieder verhaftet. Ich wurde nach Nordkorea abgeschoben und kam dort in ein Umerziehungslager. Ich sollte mich wieder an die Gesellschaft anpassen. Aber ich konnte nicht mehr in Nordkorea leben. Das Leben in China war viel besser. Dort hatte ich Reis und Fleisch zu essen. In Nordkorea ist es nicht einfach, an Reis zu kommen, selbst wenn man gut verdient. Getreidereis und Kartoffeln, Nudeln, das war's.
In Frau Becks enger Wohnküche in der südkoreanischen Stadt Patsu bereiten zwei Nordkoreanerinnen aus der Nachbarschaft ein Nudelgericht zu. Eine dritte Frau steht in der Wohnungstür und starrt wie gebannt auf ihr Handy.
Diese Nudeln isst man in Nordkorea nur an Feiertagen. Sie heißen Nungma-Nudeln. Jong-hee ist erst seit einem Monat in Südkorea. Ich habe sie heute eingeladen, um ihr ein paar Dinge für den Haushalt mitzugeben. Gibt es in der Mongolei auch solche Nudeln?
In der Mongolei? Woher soll ich das wissen?
Gibt es die nicht?
Meinen Sie in Deutschland?
Ah ja, genau.
Nein, die gibt es nicht. Woraus werden sie gemacht?
Aus Kartoffelstärke. Als ich 2004 in China zum dritten Mal festgenommen und nach Nordkorea abgeschoben worden war, kam ich in ein Straflager. Normalerweise bleibt man dort 6 Monate, aber ich wurde zu einem Jahr verurteilt. Ich musste Schwerstarbeit in der Landwirtschaft verrichten. Ich habe Gras und Ungeziefer gegessen und nur knapp überlebt. Nachdem ich aus dem Lager entlassen wurde, gab es die Wohngegend, in der ich früher gelebt hatte, nicht mehr. Die Häuser waren abgerissen worden. Ich sah keinen anderen Ausweg, als wieder nach China zu gehen. Wäre ich dort nochmal festgenommen und nach Nordkorea abgeschoben worden, hätte das wahrscheinlich meinen Tod bedeutet. Denn ich wäre wieder ins Straflager gekommen. Da wurde mir klar, ich muss nach Südkorea fliehen.
In ihrem Schlafzimmer hat Frau Beck einen kleinen Esstisch aufgestellt. In einer warmen Brühe schwimmen Kartoffelnudeln, die sie mit gekochtem Kimchi und frischen Gurkenstreifen garniert hat.
Ja, Jong-ya, Jeppuru nadora seolgoja lawaseo,
pali mokko ga. Jong-hee, lass den Abwasch stehen und komm zum Essen. Du trinkst kein Bier, oder?
Nachdem sie wieder nach China geflohen war, wandte Frau Beck sich an den kanadischen Pfarrer, der ihr schon einmal geholfen hatte. Er vermittelte den Kontakt zu einem Schlepper. Die weitere Fluchtroute führte sie zunächst nach Peking.
Die erste Etappe bis Peking sind wir mit dem Bus gefahren. Dort wurden wir an einen anderen Schlepper übergeben. Dieser brachte uns in einem Wagen an die mongolische Grenze. Unsere Route war sehr anstrengend. In der Mongolei ist ja nur Steppe, man kann sich auf diesem Untergrund kaum fortbewegen. Um von der chinesischen Seite in mongolisches Gebiet zu gelangen, mussten wir 7 Stacheldrahtzäune überwinden. Meine Hände waren blutverschmiert, aber ich wollte unbedingt weiterleben.
Ohne Wasser und Verpflegung lief Frau Beck mit 5 anderen nordkoreanischen Frauen durch die mongolische Steppe. Ihr Gepäck warfen sie aus Erschöpfung weg. Am nächsten Morgen erreichten sie eine kleine Stadt. Der Schlepper hatte ihnen gesagt, dass sie sich festnehmen lassen müssten, um an die südkoreanische Botschaft in Ulaanbaatar ausgeliefert zu werden. Aber niemand interessierte sich für sie. Schließlich machten sie sich auf die Suche nach einer Polizeistation. Die Verständigung in der Mongolei war schwierig.
Korea, Korea, mag haneka. Wir riefen Korea, Korea. Das war das Einzige, was wir auf Englisch sagen konnten. Man ließ uns herein, bot uns aber keinen Platz an. Wir hatten 2 Tage lang nichts getrunken und wahnsinnigen Durst. Wir fragten nach Wasser, aber die Polizisten verstanden uns zuerst nicht. Wasser ist in der Mongolei sehr kostbar. Vielleicht gaben sie uns deshalb einfach Wasser aus der Toilette. Wir hätten auch Wasser aus einer Pfütze getrunken. Danach ging es uns besser. Als ob wir etwas verbrochen hätten, mussten wir im Stehen warten, bis wir nach 2 Stunden endlich abgeholt wurden.
Die Frauen kamen in mongolische Untersuchungshaft. Die Versorgung im Gefängnis war schlecht und sie wurden auf unterschiedliche Weise gedemütigt.
국무력 중이란 병이 있어서 북한에서부터 그렇게 유전병이 있어요 저희가.
Ich habe eine Erbkrankheit, Myasthenia gravis. Das ist eine Muskelschwäche. Wenn ich viel Stress habe, kann ich mich nicht mehr bewegen. Im Gefängnis war es eng und stickig, so dass ich wieder einen Anfall bekam. Die mongolischen Wärter warfen mir vor, ich simuliere. Sie zerrten mich in ein anderes Zimmer, damit meine Landsleute mich nicht sehen konnten. Dann gossen sie mir einen Eimer Wasser ins Gesicht. Meine Gefährtinnen bekamen im Nebenraum alles mit. Ich schrie, aber ich konnte mich nicht bewegen. Meine Gefährtinnen baten darum, die Tür zu öffnen. Sie riefen, da stirbt jemand. Den Wärtern blieb nichts anderes übrig, als die Tür wieder aufzumachen. Meine Gefährtinnen rannten zu mir und kneteten mich durch. Sie baten mich schluchzend, nicht zu sterben. Unsere Flucht sollte nicht umsonst gewesen sein.
Da sie als Ehefrau eines politischen Flüchtlings zunehmend unter Druck geriet, beschloss meine Großmutter im Januar 1950, zu ihrem Mann in den Süden zu fliehen. Drei Kinder nahm sie mit auf die Flucht, darunter meine kaum zweijährige Mutter. Eine etwas ältere Tochter ließ sie bei den Großeltern zurück, da sie zum Laufen noch zu klein, aber schon zu groß war, um getragen zu werden. Meine Großmutter ging davon aus, dass sie bald wieder zurückkehren würden. Bei den Behörden gab sie an, nach Choron umzuziehen, einer kleinen Stadt nahe der Demarkationslinie am 38. Breitengrad. Dort nahm sie Kontakt zu Schleppern auf. Mehrere Wochen verstrichen, in denen sie auf günstige Wetterbedingungen warteten. An einem nebligen Tag wagten sie schließlich die Flucht, die mehrere Tage dauerte. Sie überquerten die Grenze an einem Seitenarm des Imjin-Flusses, der Hatangang genannt wird. Das bedeutet Fluss der Trauer und des Bedauerns. Meine Mutter war ein unruhiges Kind. Die Schlepper drohten, das Kind bei der Überquerung des Flusses ins Wasser zu werfen, falls es anfange zu schreien. Als ob sie den Ernst der Lage verstanden hätte, soll meine Mutter von da an ruhig gewesen sein.
Nach 9 Monaten in der Mongolei wurden Frau Beck und ihre Gefährtinnen an die südkoreanische Botschaft in Ulaanbaatar ausgeliefert. Doch auch in Südkorea kamen sie zuerst in Untersuchungshaft.
Das muss leider sein, weil viele Spione aus Nordkorea eingeschleust werden. Aber damals wusste ich das nicht und dachte, egal wo ich hinkomme, ich muss ins Gefängnis. Aber ich hatte Glück. Beim Verhör wurde ich gefragt, woher ich komme. Ich nannte meine Adresse. Da fragten sie mich, ob ich eine Frau namens Haegum Zu kenne. Ich sagte, ja, das war meine Nachbarin. Wir durften miteinander sprechen. Da auch Haegum sagte, dass sie mich kenne, wurde unsere Identität gleich anerkannt und ich wurde nicht weiter verhört. Andere bleiben eine Woche oder einen ganzen Monat im Gefängnis, wenn ihre Identität nicht bestätigt wird. Einige bekamen auch Elektroschocks, ihre Lippen waren blutig aufgesprungen. Aber ich hatte keine Schwierigkeiten und wurde schon nach 2 Tagen entlassen.
In Südkorea wurde mein Großvater Mittelschullehrer. In kurzen Abständen versetzte man ihn von einer Provinzstadt in die nächste. Meine Mutter erinnert sich in ihrer Kindheit in den Städten Danyang, Jaesong, Umsong, Jungsu und Susan gelebt zu haben. Um in eine größere Stadt befördert zu werden, hätte mein Großvater seinen Vorgesetzten Geschenke machen müssen. Stattdessen trank er immer mehr Alkohol. Meine Großmutter versuchte auf verschiedenen Wegen etwas dazu zu verdienen. Sie verkaufte geschmuggelte Kosmetika an die Prostituierten der GIs, die in Südkorea stationiert waren. Später begleitete sie ihren Sohn zum Studium nach Seoul und betrieb ein kleines Stoffgeschäft.
Nach mehreren Monaten in einer staatlichen Einrichtung, die sie auf das Leben in Südkorea vorbereiten sollte, kam Frau Beck 2007 nach Paju. Die südkoreanische Kleinstadt liegt direkt an der Grenze zu Nordkorea.
Viele Flüchtlinge aus Nordkorea gehen aus Angst nicht aus dem Haus, weil sie befürchten, nach Nordkorea entführt zu werden. Anfangs ging es mir auch so. In den ersten 6 Monaten bekommt man von der südkoreanischen Regierung umgerechnet etwa 350 Euro für den Lebensunterhalt. Das ist zu wenig, um davon zu leben. Auf dem Weg zum Markt bin ich auf das Schild eines Arbeitsvermittlungsbüros aufmerksam geworden. Dort habe ich mich beworben. Ich hatte Angst, dass sie denken, ich sei eine Spionin, wenn sie hören, dass ich Nordkoreanerin bin. Deshalb behauptete ich, dass ich aus China komme. Damals arbeitete ich von 10 bis 22 Uhr in einer Küche und verdiente umgerechnet 40 Euro. Schritt für Schritt ging es voran. Ich besaß ja gar nichts. Ich holte mir Geschirr und einen Fernseher aus einem Müllcontainer. Hier in Südkorea werfen die Leute ja viele Dinge weg, wenn sie umziehen.
Mit dem Stipendium einer privaten Stiftung, die nordkoreanische Flüchtlinge bei der Existenzgründung unterstützt, eröffnete Frau Beck ein kleines Restaurant. Die Spezialität des Hauses war Pushin Tang, ein Eintopf aus Hundefleisch.
Eines Tages, es war nach dem Mittagsgeschäft, ich machte gerade eine Pause, konnte ich mich plötzlich nicht mehr bewegen. Ich weinte vor Verzweiflung über den Anfall. Ich wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Dort sagte man mir, ich solle mit der Arbeit pausieren und mich behandeln lassen. Das Restaurant gab ich auf. Der Pfarrer unserer Gemeinde besuchte mich und fragte, ob ich einen Wohltätigkeitsverein gründen wolle. In Nordkorea arbeitet niemand ehrenamtlich. Man hat genug damit zu tun, zu überleben. Wenn man Besuch bekommt, fragt man, du hast bestimmt schon zu Hause gegessen, auch wenn man gerade seinen Tisch deckt, weil es einfach nicht genug zu essen gibt.
Auf dem Markt in Pazu lädt eine Gruppe Frauen Kisten mit Kochgeräten und Lebensmitteln aus einem Transporter. Hier findet ein nordkoreanisches Spezialitätenfestival statt. Die Frauen bereiten Stände für den Straßenverkauf vor.
In diese Dose kommen die 10.000 und 50.000 Won-Scheine. Steckt sie bitte nicht in die Tasche. Die Notizbücher habt ihr ja bekommen. Schreibt bitte alles auf, was ihr heute verkauft. Bisher haben wir wohltätig gearbeitet. Heute verkaufen wir zum ersten Mal richtig. Guten Appetit. Heute sind die Nudeln gut gelungen.
Gestern waren sie ja nicht so besonders.
Heute habe ich sie zubereitet.
Sie müssen durchsichtig sein.
Sie sind aber pingelig.
Die Nudeln sehen auch viel appetitlicher aus.
Guten Appetit.
Neben dem Verkauf von nordkoreanischen Spezialitäten auf Wohltätigkeitsveranstaltungen besucht Frau Beck regelmäßig alte Menschen, die in ihrem Viertel leben.
Hallo?
Halmoni!
Guten Tag.
Ich bin hier.
Wie geht es Ihnen?
Hallo.
Wir kommen immer gerne zu Ihnen, weil Sie sich darüber freuen.
Für die alten Menschen ist es schön, Besuch zu bekommen, dass sich jemand Zeit für sie nimmt. Ihr seid von weit her gekommen und tut viel Gutes, sagt eine Frau.
Ich möchte meiner Familie und meinen Nachbarn zeigen, dass ich in Südkorea ein gutes Leben führe. Ich möchte alles, was ich besitze, mit Ihnen teilen. Ich möchte mich mit Ihnen an einen gedeckten Tisch setzen. Das ist mein innigster Wunsch. Da ich mich um meine eigenen Eltern nicht kümmern kann, versuche ich, den alten Menschen hier etwas zu geben. In Südkorea sind viele alte Menschen einsam. Deshalb habe ich angefangen, mich ehrenamtlich zu engagieren. Ehrlich gesagt möchte ich gerne nach Hause zurück. Aber in Nordkorea käme ich wieder ins Straflager. Das würde ich nicht überleben. Wenn nur bald die Wiedervereinigung käme. Südkorea hat kaum Rohstoffe, ist aber stark im technologischen Sektor. Nordkorea verfügt über viele Rohstoffe. Aber weil sie dort das erforderliche Wissen nicht haben, können sie die Rohstoffe nicht nutzen. Wenn beide Seiten sich vereinigen würden, wie gut könnte man in Korea leben?
Mein Großvater starb Ende der 60er Jahre an einem Gehirnschlag. Meine Mutter hatte nach ihrem Schulabschluss einige Jahre lang seinen Haushalt geführt. 1970 bewarb sie sich auf eine Ausschreibung der Firma Siemens, die damals in mehreren asiatischen Ländern Arbeiterinnen für die Mikrochip-Produktion anwarb. Zusammen mit 17 jungen Südkoreanerinnen wurde sie ausgewählt und ging nach Deutschland. 3 Jahre arbeitete sie als Chipprüferin in einer Fertigungshalle im Münchner Stadtteil Giesing. Bei einer Veranstaltung in der Studentenstadt lernte sie meinen Vater kennen, heiratete ihn und blieb. Meine Großmutter hatte vor der Geburt meiner Mutter oft von Fischen geträumt, die sich nicht fangen ließen. Ihren Traum deutete sie später so: Er hätte vorausgesagt, dass meine Mutter eines Tages weit fortgehen würde.